Deutschlandfunk Nova war Update mit Ralf Günther.
Was bitteschön bringt es mir, wenn die Häuserpreise auf dem Immobilienmarkt um 20% sinken, aber das Mandelcroissant mittlerweile 5,20 Euro kostet? 5,20 Euro habe ich letztens in München dafür bezahlt, für ein Mandelcroissant. Während generell die Inflation weiter gesunken ist, gehen Lebensmittelpreise weiter nach oben. Woran liegt das? Sprechen wir gleich drüber in dieser Update-Episode. Außerdem Thema, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die versuchen auch fast 2 Jahre nach Kriegsbeginn mit allen Mitteln das Land gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Allerdings mit allen Mitteln, das heißt auch, es werden immer weniger Mittel, Waffen, Munition, Geld. Was bedeutet das für die kommenden Wochen und Monate?
Es ist eine besonders kritische Phase. Ich bin in keiner Weise optimistisch, dass man auch trotz Rufen nach mehr Anstrengungen in Europa eben die USA kompensieren könnte in kurzer oder mittlerer Frist.
Und Martin Schütz aus unserem Team berichtet darüber, dass im Vereinigten Königreich vor deutschem Bier gewarnt wird.
Wir haben ja ein riesiges Event dieses Jahr hier, nämlich die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Also werden auch viele britische Fußballfans kommen. Und da hat das britische Außenministerium jetzt gewarnt, seid bitte vorsichtig mit deutschem Bier.
Die Hintergründe dazu auch gleich hier im Update am 9. Februar 2024.
Deutschlandfunk Nova.
Hey, schon wieder ist Olivenöl teurer geworden und auch Marmelade und Süßkram und Obst. Das zeigen die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts und gleichzeitig heißt es, ach ja, die Inflation, die sinkt in Deutschland. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Wirtschaftsjournalist Nicolas Lieven hat sich die Preise genauer angeschaut. Sag nochmal, welche Lebensmittel sind besonders teuer geworden?
Du willst es wirklich wissen, ne? Also Obst hast du gerade gesagt, 10%. Wir haben bei Orangensaft zum Teil 50% mehr gehabt. Und das ist übrigens der Saft, den wir alle am meisten trinken. 7 Liter pro Nase und ja, so. Gemüse ungefähr 8%. Getreideerzeugnisse, Brot, Brötchen 5,5. Olivenöl hast du gerade gesagt, fast 50%. Jetzt fragen sich alle, warum um Gottes Willen ist das so teuer geworden? Wir haben große Ernteausfälle gehabt in Spanien. Das ist im Prinzip der große Player. Die Kaffeepreise ziehen zurzeit wieder an. Marmelade, Honig und so weiter, fast 11% teurer geworden. Und wie gesagt, oft sind es die Produktionskosten, oft sind es die Personalkosten, Ernteausfälle und so weiter. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, einige Preise sind auch wirklich künstlich in die Höhe getrieben worden und da jetzt auch gehalten. Die Konzerne, vor allem die Lebensmittelhersteller, zum Teil auch der Handel, die haben zum Teil schon richtig gut an uns verdient.
Übers Olivenöl möchte ich gleich nochmal genauer mit dir sprechen. Vorher Zucker. Ja. Zucker ist ja auch teurer geworden. Woran liegt das?
Absolut. Liegt einfach daran, ein Teil wird ja hier produziert, also im Land mit Zuckerrüben. Das war einfach mal zu trocken, mal war zu wenig Sonne da. Aber die ganz großen Player, die sitzen einfach in Brasilien und in Indien und die hatten auch große, große Probleme mit dem Wetter. Und bei denen wird ja vor allen Dingen Zuckerrohr angebaut. Und dann muss man sagen, die weltweite Nachfrage nach Zucker ist einfach massiv gestiegen. Man sagt so, in manchen Teilen der Erde ist die Limo halt billiger als sauberes Wasser und deswegen steigt da eben auch zum Teil drastisch die Nachfrage. Unterm Strich hat sich der Preis jetzt binnen 2 Jahren ungefähr verdoppelt und in Deutschland noch mehr. Wir sind noch besonders betroffen. Das liegt zum einen daran, weil die Hersteller sagen, wir produzieren hier ganz besonders nachhaltig mit weniger Pflanzenschutz. Aber das, was hier billiger reinkäme in die EU, wird eben zum Teil mit extra Zöllen belegt, damit der Zucker hier überhaupt wettbewerbsfähig bleibt. Von daher, die Preise sind auch künstlich zum Teil ein bisschen oben gehalten.
Du hast gerade die Ernteausfälle auch in Südeuropa, genau, in Spanien, in Italien angesprochen. Da kommt unser Olivenöl oft her. Genau. Jetzt haben wir schon wieder Monate, beziehungsweise wir sind relativ trocken in dieses Jahr gestartet, in Spanien zum Beispiel, genau, kaum Regen. Heißt, es könnte zu weiteren Ernteausfällen in diesem Jahr kommen und dann bleibt der Olivenpreis so hoch und der Olivenölpreis damit auch?
Absolut. Also wenn wir nach Spanien schauen zum Beispiel, 70% des Handels beherrscht quasi Spanien. Hier wird ein bisschen was angebaut in Italien und Griechenland. Aber wie gesagt, Spanien ist ein ganz, ganz wichtiger Player, was Olivenöl angeht. Von daher, das wird erstmal teuer bleiben. Jetzt ist ja immer die Frage, gibt es denn nicht auch irgendwas, was günstiger geworden ist? Ja, gibt's auch. Molkereiprodukte, Milch, Käse 5%, Speisefette 9%. Wenn man da so ein paar Ausreißer sich anguckt, Sonnenblumenöl haben wir 20% minus gehabt, Butter ungefähr 17%. Minus. Allerdings, Das ist immer der Haken bei dieser Inflationsberechnung. Ich höre immer wieder von den Leuten, hier ist doch gar nichts billiger geworden. Mein Leben ist doch teurer. Ja, wir vergleichen die Preise ja immer mit dem Vorjahr. Das heißt, wenn vor 2 Jahren die Preise massivst gestiegen sind und jetzt steigen sie halt nicht mehr so stark, dann sieht das auf dem Zettel total gut aus, weil die Inflation zurückkommt zum Teil. Aber die Preise sind halt immer noch viel, viel höher als vor 2 oder 3 Jahren.
Kaum ein Einkaufswagen, der unter 100 Euro liegt heutzutage bei so einem Wocheneinkauf. Und generell kann man sagen, die Inflation schwächt sich ab. Wie passt das zusammen?
Ja, also es ist einfach so, dass wir punktuell natürlich erstens Preise haben, die nach unten gehen. Das ist so, aber es gibt eben auch immer Dinge, die teurer werden. Dieser Warenkorb ist ja riesig. Der besteht aus Tausenden von Artikeln. Und gerade das, was unser Leben angeht, Lebensmittel unter anderem, Miete, das ist halt das, was teuer bleibt. Energiekosten hören wir jetzt zum Beispiel kommen zurück. Aber jeder hat eigentlich oder die meisten haben wenigstens langlaufende Verträge. Die profitieren im Augenblick gerade im privaten Bereich überhaupt nicht von den gesunkenen Energiekosten, sondern zahlen ja immer noch hohe Energiekosten. Und wir haben eben auch sehr, sehr vieles, was uns entlastet hat, was jetzt aber wieder gestrichen wurde. Denkt nur an die Gas- und Strompreisbremse. Jetzt bald wird wahrscheinlich das Gas ohnehin wieder teurer. Wir haben Tarifabschlüsse, die gut sind und den Menschen zugutekommen, aber die natürlich auch irgendwann auf die Preise umgelegt werden. Also wie gesagt, zum einen ist es der Warenkorb beim Thema Inflation, zum anderen ist es aber auch einfach, dass die Preise an den Stellen, die uns betreffen, zum Teil eben doch noch deutlich steigen.
Hohe Inflation bei Lebensmittelpreisen weiterhin, muss man ja sagen. Nicolas Lieven war das mit Hintergründen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie Lieferketten funktionieren, das wissen wir. Wir kaufen zum Beispiel einen Toaster oder eine Waschmaschine oder einen Roller und dann kamen wahrscheinlich Bauteile und Rohstoffe dieses Produkts aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und wie bei einer Kette wird daraus nach und nach irgendwann ein Artikel, den wir kaufen können und damit wir sicher gehen können, dass beim Abbau eines Metalls in Südamerika oder bei der Produktion eines Bauteils in Nordafrika Menschenrechts- und Umweltstandards eingehalten werden, gibt es eben in Deutschland das Lieferkettengesetz. Da können große Unternehmen, die ihre Lieferketten nicht ausreichend gecheckt haben und bei denen dann zum Beispiel Kinderarbeit festgestellt wird, bestraft werden. Das EU-Lieferkettengesetz war heute großes Thema, hätte eigentlich von den EU-Staaten verabschiedet werden sollen. Jahrelang wurde verhandelt. Die Abstimmung wurde jetzt aber verschoben, weil die FDP aus Deutschland das Gesetz in seiner jetzigen Form ablehnt. Peter Kapern hat das für uns heute in Brüssel verfolgt. Peter, wie kommt es denn, dass der kleine Koalitionspartner in Deutschland ein EU-Gesetz verhindern kann?
Ja, das hat vor allem erstmal ganz viel mit dem deutschen Koalitionsvertrag zu tun, denn da steht drin, dass wenn sich die 3 Koalitionspartner nicht einig sind in einer EU-Frage, dass sie sich dann bei den betreffenden Abstimmungen in Brüssel enthalten müssen. So, und eine Enthaltung in diesem Falle, die wirkt dann wie eine Nein-Stimme. Denn bei so einer Abstimmung, da muss eine qualifizierte Mehrheit zustande kommen. 55% der EU-Staaten müssen Ja sagen und diese 55% der Staaten müssen gleichzeitig 65% der Bevölkerung repräsentieren. Und heute hat die belgische Ratspräsidentschaft, die Abstimmung eigentlich terminiert hatte, für heute so 13 Uhr, kurz vorher festgestellt, beim Nachzählen, dass nicht nur Deutschland sich enthält, sondern auch ein paar kleinere. Und dann, so hört man es, auch noch Italien. Mhm. Und damit war dann die qualifizierte Mehrheit perdu. Und bevor diese Niederlage, dieses Nein zum Lieferkettengesetz manifest wurde, haben die Belgier gesagt, verschieben wir lieber eine Woche, haben wir noch eine Woche Zeit nachzuverhandeln.
Das deutsche Lieferkettengesetz habe ich so ja knapp umschrieben gerade. Kannst du mal erklären, wie das EU-Lieferkettengesetz aussehen soll?
So, das ist im Prinzip genau dasselbe, mit einigen Unterschieden, auf die sich jetzt die FDP nachträglich stürzt. Beispielsweise ist das europäische Lieferkettengesetz anders als das deutsche. Strafbewehrt, Unternehmen können mit bis zu 5% ihres Jahresumsatzes bestraft werden mit einer Geldstrafe in dieser Höhe, wenn sie denn nicht für Abhilfe sorgen, wenn sie von Missständen, wie du sie beschrieben hast, also beispielsweise Umweltzerstörung bei der Herstellung von Zulieferprodukten oder Kinder oder Zwangsarbeit oder dergleichen mehr, wenn sie davon erfahren und da nicht Abhilfe schaffen. Das ist beispielsweise ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass der Anwendungsbereich bei den Unternehmen etwas zugeschnitten ist. Es fallen unter das europäische Lieferkettengesetz etwas mehr Unternehmen als nach dem deutschen, also mehr Unternehmen, die in der Pflicht stehen, diese Sorgfaltspflichten anzuwenden. Allerdings sind das dann mehr größere Unternehmen als in Deutschland, weil die EU gleichzeitig noch eine Mindestumsatzschwelle für die Anwendung des Lieferkettengesetzes eingeführt hat. Das sind für die FDP sehr wichtige Detailunterschiede, so wichtig, dass sie gesagt hat, nee, da machen wir nicht mit.
Ein Ärgernis auch für andere EU-Staaten wahrscheinlich. Was sagen die denn dazu, dass Deutschland bei diesem Thema so ein Wackelkandidat ist?
Naja, das sind natürlich Dinge, die den EU-Betrieb wahnsinnig stören und hier schütteln die Diplomaten in Brüssel immer wieder. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die FDP sich so verhält. Wir erinnern uns an den Streit um das Aus für die Verbrennermotoren. Die schütteln hier den Kopf, die Diplomaten, und sagen, wie will man denn auf europäischer Ebene überhaupt noch Gesetze machen? Denn man darf nicht vergessen, in Europa gibt es zwei Gesetzgeber, das Europaparlament und der Rat, das Gremium der Mitgliedstaaten. Und die müssen gemeinsam einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Und wenn das im sogenannten Trilog geschehen ist, dann gilt das wirklich als feste Abmachung. Und die Abstimmung dann im Parlament und im Rat, das ist nur noch eine Formsache. Aber wenn jetzt im Namen des Rats so ein Gesetz dann mit dem Parlament ausgehandelt wird und man stimmt dem zu in diesem Trilog und geht dann zurück zu den Mitgliedstaaten und die sagen, nee, wir haben das dann doch nicht so gemeint. Na, dann kann man auf EU-Ebene kaum noch vorwärts kommen.
Die Abstimmung ist verschoben zum EU-Lieferkettengesetz. Infos waren das aus Brüssel von Peter Kapern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es stehen wieder Demos an dieses Wochenende. Viele Menschen werden wieder gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, die sogenannte Zivilgesellschaft, also wir alle. Aber es gehen auch Politiker und Politikerinnen auf diese Demos. Und das, obwohl sie ja auch selbst oft auf genau diesen Demos kritisiert werden. Wie sie damit umgehen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann.
Es ist ein bisschen ein Wintermärchen. Deutschlandweit gehen Millionen Menschen auf die Straße. Gegen Rassismus, gegen die AfD und für Demokratie. Alle haben sich lieb, alle sind sich einig. Naja, außer eben der AfD selbst. Selbst viele Bundestagsabgeordnete und PolitikerInnen der Parteien nehmen teil. Ria Schröder von der FDP war in Hamburg dabei.
Ich finde es ganz wichtig, dass man jetzt gerade nach den Enthüllungen über die Vertreibungspläne von AfD und verwandten Personen und Organisationen, dass man da ein ganz klares Zeichen setzt.
Anna Steinmüller von den Grünen war in Berlin dabei.
Wichtig, dass es diese breiten Limos gibt, dass gezeigt wird, nee, es ist keine legitime Position, Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben und abschieben zu wollen.
Auch der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer war unter anderem in Berlin dabei.
Weil es mir wichtig war, ein Zeichen zu setzen. Ich fand das sehr gut, dass die große Masse endlich aufgestanden sind und gezeigt haben, wir lassen uns diesen Rechtsruck nicht mehr gefallen.
In Bremen war Wiebke Winter von der CDU dabei.
Weil ich es wichtig finde, dass wir Flagge zeigen, dass wir Demokraten zusammenstehen gegen Rechtsextremismus.
Allen ist es also wichtig, Flagge zeigen, zusammenstehen, als Demokraten gegen den Rechtsruck in Deutschland. Nur alle diese Parteien werden auf vielen Demos genau für den auch kritisiert. Vor allem der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, wenn er fälschlicherweise sowas behauptet wie, dass sich abgelehnte Asylbewerber in deutschen Zahnarztpraxen die Zähne neu machen würden und damit ähnlich wie AfD-PolitikerInnen argumentiert. Für Wiebke Winter von der CDU ist das trotzdem kein Widerspruch, dass sie auf den Demos dabei ist.
Ich finde, dass man natürlich auch mal zuspitzen muss. Das tut Friedrich Merz und das ist auch seine Rolle als Oppositionsführer. Wenn man aber genau zuhört, was wir als CDU fordern, dann gibt es da keinerlei Verbindungen zu dem, was die AfD sagt. Die AfD will ein anderes Land, hat es auch gerade noch mal mit der Konferenz, die dort in Potsdam abgehalten wurde, ganz klar gezeigt. Das ist ganz fernab von dem, was wir als CDU wollen.
Ähnlich sieht das Ria Schröder von der FDP. Sie sagt, die Menschen seien zwar gegen die AfD und damit gegen Rechtsextremismus, eine nicht extreme rechte Politik, gehöre aber zu einer Demokratie dazu. Und das solle man nicht verwechseln.
Man muss da sehr vorsichtig sein, eben nicht zu einer Verharmlosung zu kommen, sondern auch andere Meinungen. Und es gibt im demokratischen Spektrum Meinungen, die sind weit rechter als meine, die gehören dazu. Und auch einige, die sind weit linker als meine und die gehören auch dazu. Und dass man da wirklich sich klar macht, wer steht in der Mitte und auch andere Meinungen zu akzeptieren.
Und sie betont auch, sie habe auch keine Kritik an der Regierung gehört bei der Demo in Hamburg. Trotzdem gab es Kritik, vor allem auch an Christian Lindner, der ausgerechnet kurze Zeit nach der Korrektivrecherche eine Rede gehalten hat, in der er vom Kampf gegen den Linksextremismus und weniger Geld für Asylbewerber spricht. Deutlich selbstkritischer ist Philipp Thürmer von der SPD bzw. den Jusos, denn auch er fand nicht gut, dass Olaf Scholz im Spiegel sagt, wir müssten endlich im großen Stil abschieben.
Ein bisschen Selbstkritik muss man sich selbstverständlich dort gefallen lassen. Es ist richtig, dass teilweise auch andere Parteien als die AfD, zumindest in der Rhetorik und teilweise auch in den politischen Maßnahmen, sich ein bisschen von rechts haben treiben lassen in den letzten Monaten und damit bestimmt keine Hilfe waren. Aber es ist natürlich wichtig, das abzustufen und klarzumachen, dass es nochmal eine ganz andere Nummer ist, was die AfD geplant hat, die Massendeportationspläne, dass das natürlich niemals gleichzusetzen ist.
Auch Hanna Steinmüller von den Grünen kann die Kritik verstehen. Sie sagt aber auch, dass nicht alle auf den Demos generell gegen eine strengere Migrationspolitik seien, sondern vor allem erstmal gegen die AfD.
Die einen dieser Kampf für die Demokratie, aber die, glaube ich, wenn man sie konkret fragen würde, würde man, glaube ich, sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Und jetzt kann ich sagen, ich würde mir auch oft eine progressivere Migrationspolitik wünschen. Wir leben aber in einer repräsentativen Demokratie und es wurde halt einfach nicht mehrheitlich gewählt.
Alle diese Parteien und PolitikerInnen eint also, dass sie vor allem für die Demokratie und gegen die AfD auf die Straße gehen. In der Sache sind sie sich aber nicht einig. Deshalb sind sie teilweise nicht nur Demo-Teilnehmende, sondern gleichzeitig auch Adressaten der Demo. Das sehen sie aber nicht als Widerspruch. Ein Wintermärchen ist es aber vielleicht dann trotzdem nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor fast 2 Jahren, da hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem versucht das ukrainische Militär mit allen Mitteln das Land zu verteidigen und die Angreifer zurückzudrängen. Und mit allen Mitteln, das heißt mit Mitteln, die die Ukraine oft vom Westen zur Verfügung gestellt bekommt. Aber gerade fehlt es an Munition zum Beispiel, berichtet dieser ukrainische Militärexperte.
Wir haben jetzt eine ziemlich schwierige Situation. Wenn wir sparsam sind, kann die Munition noch etwa 1,5 Monate ausreichen. Der Feind kann bald anfangen, sehr stark zu drücken, und dann wird es kritisch.
Die Ukraine braucht dringend Militärhilfen, aber gerade die größten Unterstützer, die USA, haben seit langem nicht mehr geliefert. Die Republikaner im Senat blockieren. Deshalb ist heute auch Olaf Scholz in Washington, um für weitere Hilfen zu werben.
Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können. Und da ist das, was bisher zugesagt ist, noch nicht genug.
Aber was, wenn das nicht funktioniert? Was würde das für die Ukraine bedeuten? Wir sprechen drüber mit Raphael Loss, Verteidigungs- und Sicherheitsexperte am European Council of Foreign Relations. Einen schönen guten Tag, Herr Loss.
Hallo.
Kann die Ukraine ohne die Hilfe der USA überhaupt diesen Krieg gewinnen?
Die Lage an der Front ist enorm prekär. Wir haben gehört, dass in der Tat Munition enorm knapp ist. Das betrifft Artilleriegranaten, das betrifft aber auch Flugabwehrraketen. Beides ist essentiell, um sowohl an der Front den Druck auf die russischen Linien weiter hochzuhalten und eigene Verluste zu minimieren und im Flugabwehrbereich natürlich zivile Ziele weiterhin zu schützen. Auch hier hat Russland in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Angriffe geflogen.
Munition fehlt, was noch? Wofür braucht die Ukraine ebenfalls viel Geld?
Wenn man in die mittlere Frist schaut, dann hätte das Ausbleiben weiterer, vor allem US-Hilfen für die Ukraine, einen wellenartigen Effekt, der sich dann durch die verschiedenen Systeme hindurchzieht. Also wenn man zum Beispiel auf die knapp 180 Bradley-Schützenpanzer schaut, dann wird da nach und nach das Material ermüden, Ersatzteile werden fehlen, Geräte werden ausfallen. Ähnlich wird es auch betreffen Flugabwehrsysteme, zum Beispiel Patriot. Das ist keine Situation, die man allzu lange durchhalten kann auf ukrainischer Seite.
Allzu lange durchhalten. Was befürchten Sie für die kommenden Wochen und Monate?
Also wenn die Ukraine hier tatsächlich ihr letztes US-Hilfspaket gegen Ende letzten Jahres erhalten hat und bis zur Wahl mindestens erstmal Schluss ist, dann werden das enorm schwierige Monate, die auch europäische Lieferungen weder kurz- noch mittelfristig in irgendeiner Weise kompensieren könnten. Also wenn es zu taktischen Rückzügen kommt, zum Beispiel aus Avdiivka, dann ist das noch ein positives Szenario. Was vermieden werden muss, ist sicherlich ein Kollaps der Verteidigungslinien.
Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass das Ende des Krieges am Verhandlungstisch für die Ukraine auch schwieriger wird, weil die Verhandlungsposition natürlich geschwächt wird.
Sicherlich wird die Verhandlungsposition geschwächt. Es hat sich aber bislang natürlich keine Gelegenheit gegeben, zu verhandeln. Wer vielleicht das Interview mit Tucker Carlson gesehen hat, der hat einen sehr selbstbewussten Wladimir Putin erlebt. Also wenn es zu Verhandlungen käme, dann werden sie wahrscheinlich eher einem Diktatfrieden gleichen, der auf enorme Gebietsverluste der Ukraine hinauslaufen würde und mit diesen Gebietsverlusten natürlich auch große Teile der ukrainischen Bevölkerung in russischer Terrorherrschaft landen würden.
Kriege enden nun mal aber meistens am Verhandlungstisch. Sie haben das Interview von Tucker Carlson, dem US-Journalisten in Anführungsstrichen, angesprochen. Da haben Sie aber kein Zeichen erkannt von Wladimir Putin, dass es in diese Richtung auch gehen könnte irgendwann.
Also richtig ist, dass die meisten Kriege am Verhandlungstisch enden, die Verhandlungen in der Regel aber die Frontlinie und das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten abbilden. In einer Position, in der die ukrainischen Linien kollabieren, kann sicherlich nur ein erzwungener Diktatfrieden eben durch Russland gegen die Ukraine durchgesetzt werden. Und das ist nichts, glaube ich, was weder wir in Europa und vor allem gar nicht in der Ukraine wünschenswert wäre.
Heißt, es ist gerade eine besonders kritische Phase im Kriegsverlauf?
Es ist in der Tat eine besonders kritische Phase. Ich bin in keiner Weise optimistisch, dass man auch trotz Rufen nach mehr Anstrengungen in Europa eben die USA kompensieren könnte in kurzer oder mittlerer Frist.
Raphael Loss, Verteidigungs- und Sicherheitsexperte am European Council on Foreign Relations hier bei uns in Deutschlandfunk Nova, über die fehlende Hilfe aus den USA für das ukrainische Militär.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Passt bloß auf, in Deutschland wird richtig hartes Zeug verkauft. Diese Warnung des britischen Außenministeriums hat uns dann doch irgendwie verwundert diese Woche. Die Fans aus UK, die sollen bei der Fußball-Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland beim Bierkonsum aufpassen, heißt es auf der Website des Ministeriums. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Warum machen die das?
Weil bei der EM Betrunkenen der Zutritt zum Stadion verweigert werden kann. Das ist schon mal ein nachvollziehbarer Grund, dass man sagt, kommt nicht so völlig Storno dann da an. Und weil deutsches Bier stärker ist als britisches, laut der Organisation Drinkaware, haben Biere, die in Großbritannien konsumiert werden, einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von ungefähr 4,6% und deutsche Biere, die liegen in der Regel zwischen 4,8 und 5,4%.
Ja, Moment, aber da ist der Unterschied doch gar nicht so groß.
Nee, das sollten, ohne dass ich jemandem zu nahe treten will, trainierte englische Fußballfans ehrlicherweise gar nicht großartig spüren, diesen Unterschied. Es gibt natürlich Biersorten bei uns, die einen deutlich höheren Alkoholgehalt haben, so Doppelbockbiere oder sowas, da kannst du auch mal zwischen 7%, 10%, 11%, 12% haben, aber die sind die absolute Ausnahme. Das, was wahrscheinlich die Standardfans konsumieren werden, werden sie nicht großartig merken.
Was sind denn so die Reaktionen auf diesen Hinweis?
Die fallen schon ziemlich eindeutig aus. Der britische Steuerzahlerbund hat sich geäußert und gesagt, Briten, die in Berlin ein Bier genießen, die brauchen keine Lektion von Spaßbremsenbeamten. Die Daily Mail schreibt was von Nanny State, also von einem Ministerium, das sich zum Kindermädchen aufplustert und sinnlose Hinweise verbreitet. Also die Meinungen sind da schon sehr eindeutig.
Du weißt, ich trinke kein Bier, aber ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass Bud Light zum Beispiel in den USA, dass der Alkoholgehalt doch viel niedriger ist.
Ja, da wäre das ein größeres Problem mit 2,5% Alkohol. War deswegen auch schon mal durchaus Grund für andere vor deutschem Bier zu warnen, nämlich die US-Base in Ramstein. Die hat vor ein paar Jahren die Soldatinnen und Soldaten auch vor dem Konsum deutschen Bieres gewarnt. Zum einen, weil es dann wirklich stärker ist, wenn du 2,5% gewöhnt bist und trinkst dann 5,5%, geht das flotter. Und weil, wie sie schrieben, sich das Bier auch in Deutschland mal heranschleicht.
Oh.
Was sie damit meinen ist, du musst manchen Regionen ja gar nicht mehr ordern, sondern es wird direkt hingestellt. Und da haben sie vorgewarnt, dass man nicht zu schnell besoffen ist von der Stärke des Biers und von dem Heranschleichen.
Herangeschlichen kommt dann immer wieder der Kellner und bringt ja auch ein neues in Köln zum Beispiel, wenn du nicht den Deckel
umdrehst. Dann schleicht es schnell wieder raus.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.